Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade. Hallo und herzlich willkommen zum Wellenbrecher-Podcast mit mir, Annabelle. Das ist auf jeden Fall keine Solo-Folge, denn hier zu Gast ist jemand, dessen Herz ganz dem Schutz der Meere gehört. Er ist Meeresbiologe, Sachbuchautor und Gründer sowie wissenschaftlicher Leiter vom Meer e.V. Seit vielen Jahren setzt er sich für die Erforschung und den Schutz von Walen und Delfinen ein. Darüber hinaus bringt er seine Expertise seit 2 Jahrzehnten in den Wissenschaftsausschuss der Internationalen Walfangkommission ein und arbeitet auch als Experte für die Whale and Dolphin Conservation für gesunde Ozeane. Viele von euch werden in den vergangenen Monaten wahrscheinlich von Timmy, Hope oder eventuell auch Tina gehört haben, der Buckelwal, der sich in die Ostsee verwirrt hatte und dessen Schicksal bundesweit, wenn nicht sogar global, für Schlagzeilen sorgte. Und auch mit diesem Buckelwal rückte unser heutiger Gast immer weiter in den Fokus der Medien. Er war unter anderem zu sehen im ZDF Morgenmagazin, Bild TV, Focus Online, Welt und vielen mehr. Über Wale, Buckelwale und darüber hinaus, warum das Schicksal eines einzelnen Tieres uns manchmal mehr bewegt als die großen Krisen unserer Ozeane, sprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen, Fabian Ritter.
Tachchen.
Ich dachte, wir fangen mit einer kurzen Quizrunde an und nutzen einfach deine Wahlexpertise ein bisschen schamlos aus, weil es bei mir im Studium auch schon sehr lange her ist und vielleicht auch ein bisschen mehr weißt als manche von unseren Zuhörerinnen.
Mal gucken.
Ich bin gespannt, was du auf die einzelnen Fragen oder was du zu den einzelnen Fragen so ein bisschen zu sagen hast.
Okay, los geht's.
Also, es gibt ja viele Wale, die sowohl in tropischen Gewässern leben für eine Zeit lang und dann aber auch zu den Polen schwimmen, um da Nahrung aufzunehmen. Wie schafft es denn so ein Tier mit unterschiedlichen Temperaturen und in unterschiedlichen Lebensräumen zurechtzukommen? Hier ist die Frage so ein bisschen abgezielt auf die Hautschichten von Walen und wie viel Fettschicht Wale haben, um das so ein bisschen, die Temperatur so ein bisschen zu isolieren.
Okay, also zunächst mal braucht es eine enorme Verhaltensflexibilität, sich in total unterschiedlichen Gegenden und Meeren zu bewegen und da auch zu orientieren. Also in tropischen Gewässern ist ja was komplett anderes als in arktischen Gewässern. Und klar, das hat mit Nahrung zu tun. Die Nahrung ist nicht zuletzt deswegen wichtig, weil Wale sich eine wahnsinnig dicke Speckschicht anfressen, wenn sie in den kalten Gewässern sind. Machen auch nicht alle Wale. Manche sind auch ortstreu und machen jetzt nicht diese langen Wanderungen per se, aber die meisten schon. Und diese Fettschicht wiederum ist ein sehr guter Isolator, der vor Wärmeverlust schützt, und zwar in allen Gewässern. Körpertemperatur bei Walen ist ja so wie bei uns, 37, 38 Grad. Und das Meer ist selten so warm. Und manchmal ist es auch bitterkalt. Da braucht man eine gute Isolierung. Und deswegen diese Speckschicht, die dann umgeben wird von einer Haut, die ähnlich wie bei uns das größte Organ ist der Wale. Und ein Stück weit natürlich auch für Austausch herrscht nach außen. Die atmet nicht so sehr wie bei uns, weil sie eben Teil auch dieser Isolierung ist. Aber sie ist sehr, sehr empfindlich gegenüber Verschmutzungen, gegenüber Berührungen auch. Das ist schon mal ganz, ganz ähnlich wie bei uns, könnte man sagen.
Ja, kennt man ja so ein bisschen, wenn man schwimmen geht, da wird einem im Wasser deutlich schneller kalt als in der Luft.
Genau.
Kann man denn auch anhand der Haut oder der Fettschicht oder irgendwie sowas auch das Alter eines Wals bestimmen? Hier war so ein bisschen die Frage, ist es so wie bei Bäumen, wo man die Jahresringe hat?
Also ja und nein. Die Speckschicht, die ist so variabel, weil sie immer ausdünnt, wenn die Wale fasten, und immer dicker wird, wenn sie fressen. Also das ist kein, und da gibt es auch nicht so solche Jahresringstrukturen. An der Haut, da sieht es anders aus. Da hinterlassen nämlich Kämpfe, Raufereien, Verletzungen hinterlassen Spuren auf der Haut, und die sind eine Zeit lang zu sehen, und es gibt 1, 2, 3 Arten, wo das nicht so super wieder verheilt, sondern hell bleibt. Also die Narben bleiben hell, und das ist bei Rhesusdelfinen zum Beispiel so, das ist auch bei Grönlandwalen so, das ist wohl auch teilweise bei Pottwalen so. Und je älter die werden, desto weißer werden die oder heller werden die. Das heißt, da ist der der Hautzustand ein sehr, sehr guter Indikator fürs Alter. Jetzt nicht Jahresgedau, aber da kann man schon sagen, ja, das hier muss noch ein Jungtier sein, das schon ein älteres und das ein uraltes Tier. Solche Jahresringstrukturen kann man in den Barten, bei den Bartenwalen und auch in den Zähnen bei den Zahnwalen feststellen. Und dann gibt's auch noch eine andere Methode, dass die haben so einen Ohrpfropf im mittleren Ohrengang, der so aus Ohrenschmalz im Grunde, was aber verdichtet und da auch nie rauskommt, sondern dann eben auch in Schichten sich immer mehr aufbaut, total lang werden kann über die Zeit.
Ja, spannend. Bei Fischen macht man das ja auch, dass man diesen Ohrstein benutzt.
Genau, da ist es aber ein Knöchelchen, das ist was anderes jetzt als bei den Walen. Da ist es tatsächlich nur diese wachsige Masse, die sich im äußeren Gehörgang sozusagen festsetzt.
Du hast im Endeffekt schon die Überleitung gemacht zur nächsten Frage, denn es gibt ja, wie du schon angesprochen hattest, Wale mit Barten und mit Zähnen. Und die Frage war, ob diese Barten tatsächlich auch aus Keratin bestehen, also dem gleichen Material wie jetzt Fingernägel oder auch unsere Haare.
Genau, das ist exakt dasselbe Material. Diese Hornplatten, die sind schon kräftig und fest, aber die sind auch biegsam. Also, und das nützt dann natürlich, wenn man diese Barten, von denen ein paar hundert vom Oberkiefer herabhängen, dann als gigantischen Fressapparat benutzt, im Sinne eines Siebes, wo der Krill oder Schwarmfische eben rausgesiebt werden.
Wo wir schon beim Essen sind, kann man denn so ungefähr einschätzen, was verschiedene Walarten essen? Also ich meine, bei Zähnen kann man sich ja jetzt Orcas zum Beispiel vorstellen, dass sie Heringe essen oder vielleicht auch andere größere Lebewesen. Wie sieht es denn bei vielen Bartenwalen aus?
Mhm. Genau, die Zahnwale, die fressen vorwiegend Fisch oder Kalmare, also zähnarmige Tintenfische. Und die meisten Wal- und Delfinarten, die Zähne tragen, haben da auch eine relative Spezialisierung auf ein paar Arten und nicht viel nebendran. Also Pottwale oder Grindwale fressen so 98% Kalmare, also von verschiedenen Arten, aber ist halt ein Beutetyp. Genau, und der wird mit den Zähnen ergriffen und dann runtergeschluckt, meistens auch im Stück. Und bei den Barten ist es eine komplett andere Ernährungsweise, nämlich viel ins Maul reinholen, viel Krill, viel Fisch, um das, also mit dem Wasser wird das ins Maul genommen. Und die Zunge drückt dann durch die Barten das Wasser aus dem Maul und im Maul bleibt dann eben dieser. Also da ist es eher ein filtrierendes System und keine echte Jagd. Und von dieser kleinen Beute müssen dann natürlich unfassbar große Mengen bis zu Millionen von Krillkrebsen am Tag gefressen werden.
Ich meine, wir haben, glaube ich, in diesem Podcast auch schon darüber gesprochen, dass Wale untereinander kommunizieren und auch sozusagen ihre eigene Sprache haben. Trotzdem wurde uns die Frage gestellt, kann ein Buckelwal mit einem Schweinswal kommunizieren?
Das ist eine super Frage. Das kommt letztlich auf das Hörvermögen an und den Schallbereich, wo die beiden sich unterhalten. Das liegt jetzt relativ weit auseinander. Der Schweinswal, der sendet nämlich eigentlich nur im Ultraschallbereich, also so hoch, dass wir Menschen das nicht mehr hören. Das ist wahrscheinlich auch zu hoch für einen Buckelwal, weil der nutzt vor allem niedrigfrequente Töne, also so tief teilweise auch, dass wir es nicht hören, also Infraschall dann. Und das geht hoch bis ein paar tausend, vielleicht bis über 10.000 Hertz, aber das ist dann auch schon das Höchste. Also es mag eventuell einen ganz kleinen Bereich geben, wo sich Schweinswal und Buckelwal Sprache, in ganz dicken Anführungszeichen jetzt, überlappen und die sich so ein bisschen hören, aber im Wesentlichen werden die aneinander vorbei kommunizieren. Ist auch nicht wirklich schlimm, weil wir haben üblicherweise auch nicht richtig viel miteinander zu tun. Mhm. Wo es entscheidend wird, ist halt, wo der Schweinswal zum Beispiel auch Opfer von Orca-Attacken werden kann. Da muss er natürlich genau hinhören. Und da macht es auch Sinn, in dem Bereich zu hören, wo die Orcas senden sozusagen oder quatschen. Generell kann man sagen, es gibt wenige Organismen im Meer, die so kommunikativ sind wie Wale und Delfine. Das ist Kommunikation, Austausch, Abstimmung, Identitätsentwicklung über die Akustik sind extrem ausgeprägt im Reich der Wale und Delfine. Und jede Art hört sich auch unterschiedlich an. Ne? 90 Arten gibt es etwa, unterschiedliche Wale und Delfine, und die haben alle eine Menge zu erzählen, sich untereinander, und haben aber alle ihren eigenen Spektralbereich sozusagen oder Bereich von Frequenzen und dann natürlich auch bestimmte Pfiffe, Klicks, Klickfolgen, die dann dazu beitragen, dass sich lokal innerhalb derselben Art auch Dialekte bilden, so wie du es angedeutet hast, dass die Orcas unterschiedliche Sprachen in Anführungszeichen sprechen und sich tatsächlich manchmal überhaupt nicht mit anderen Orcas unterhalten, weil sie wissen, das sind andere. Also da die Dialekte, die sprechen ja dafür, dass wir es mit Traditionen und Kulturen zu tun haben. Mhm. Und wenn sich Orcas im selben Lebensraum, aber gar nicht an derselben Beute interessiert sind, dann sind sie einfach komplett anders gelagert vom Verhalten, von der Akustik. Und dann gehen sie sich mehr oder weniger aus dem Weg. So wie das kleine Völkchen bei uns oder Nationen manchmal auch bei uns Menschen da eine ganz klare Grenze haben. Mhm. So kann man sich das ein bisschen bei Walen und Delfinen auch vorstellen.
Das hast du, finde ich, gerade sehr schön beschrieben. Weil ja auch oft vom Verlust von Biodiversität aktuell gesprochen wird. Welche Rolle spielen Wale für die Biodiversität in unseren Meeren?
Das kann man jetzt auf verschiedenen Ebenen betrachten. Einmal viele Wale sind Jäger, das heißt, sie üben einen Räuberdruck auf Fischpopulationen, Krillpopulationen aus. Und das hat ökologische Folgen, wenn dieser Druck nachlässt, beziehungsweise schwankt, beziehungsweise verschwindet. So wie das für alle Top-Prädatoren gilt, auch für Haie oder Adler, Wölfe an Land, so. Die haben immer so eine Art Kontrollfunktion fürs Ökosystem und greifen als ganze Population dann regulierend ein. Es gibt aber noch andere Funktionen. Bei den Großwalen zum Beispiel hat man festgestellt, dass die sehr große Stoffmengen transportieren. Wenn man sich vorstellt, dass Pottwale sehr tief tauchen, in der Tiefe fressen, und zwar ausschließlich in der Tiefe fressen, und dann an die Oberfläche kommen und da aber ihre Verdauungshinterlassenschaften abgeben, dann ist das im Grunde ein Stofftransport von unten nach oben. Der ist umso wichtiger, weil oben das Phytoplankton darauf wartet, gedüngt zu werden und auf solche Stoffe wie in dem Kot von Walen und anderen Organismen angewiesen ist. Das heißt, Planktonblüte folgt auf Walschiss, wenn es auf einen Satz runterbricht. Also das sind alles ganz wichtige Funktionen, die Wale erfüllen. Man kann ganz grob sagen, je gesünder die Walpopulation ist, desto gesünder sind die Meere. Man spricht bei Walen und Delfinen tatsächlich auch von Zeigearten oder Anzeigerarten. In dem Sinne, dass wenn man sieht, dass es Wal-, Delfin- oder Schweinswalpopulationen nicht gut geht, dann ist es ein ganz, ganz deutliches Zeichen, dass das Meer, in dem sie leben, ziemlich runtergekommen ist beziehungsweise Schaden erlitten hat. Genau, und dann gibt's noch diesen Walsturz. Ich finde diesen Begriff eigentlich nicht so passend. Whalefall heißt das im Englischen und man hat das so eingedeutscht. Ach so. Also wenn Wale sterben, dann sinken sie früher oder später auf den Meeresgrund. Und das ist ein gefundenes Fressen buchstäblich für ganz, ganz viele Arten in der Tiefsee. Da kommt nicht so viel an von oben, aber wenn dann mal so ein Walkadaver runterkommt, dann liegt da ein Fleischgewebe und Knochenhaufen, der über Jahrzehnte Nahrung bietet für verschiedene Organismen. Und dann hat man tatsächlich so eine Sukzession beobachtet, dass sich bestimmte Organismen erstmal vom Fleisch, von der Haut, vom Fett ernähren und dann kommen andere und setzen sich in die Gewebe und wieder andere setzen sich auf den Knochen fest. Und das kann bis zu 100 Jahre dauern, bis so ein Wal verstoffwechselt ist. Das heißt, er bietet im Grunde ein kleines Ökosystem, Mini-Ökosystem in der Tiefsee. Und das Interessante ist, Stichwort Artenvielfalt jetzt, dass man Dutzende von den Arten, die man an Walkadavern in der Tiefsee festgestellt hat, nur dort gefunden hat. Also die sind hochspezialisiert. Und wahrscheinlich auch darauf angewiesen, dass sie diese Walkadaver haben, möglicherweise auch als Trittsteine für die Ausbreitung von Tiefseearten. Also das Ganze deutet ganz stark an, wie groß die ökologische Bedeutung von Walen selbst dann noch ist, wenn sie gar nicht mehr leben.
Bevor wir tief in das Thema Walwahnsinn in der Ostsee einsteigen, nochmal einen Schritt in die Vergangenheit zurückgehen und über deinen Verein reden. Du hast Meer e.V. bereits 2 Jahre nach deinem Studium gegründet. Deswegen dachte ich, oder wollte ich dich fragen, was so ein bisschen damals deine Motivation war, direkt einen Verein zu gründen. Weil wenn ich jetzt auf mein Studium zurückblicke, und in meinem Diplom kann man ja dann so mit Master-Äquivalent setzen, weiß ich nicht, ob ich den Mumm gehabt hätte, einen eigenen Verein zu gründen.
Ja, das hatte damit zu tun, dass ich das große Glück hatte, eben auf der Insel La Gomera zu landen für meine Diplomarbeit. Und dort haben wir relativ schnell festgestellt, dass das ein außergewöhnliches Gebiet für Wale und Delfine ist. Das wusste damals überhaupt keiner. Da war so gut wie noch nichts gewesen an Forschung. Und wir haben eben erstmal dokumentiert, was sehen wir da überhaupt, welche Arten kommen hier vor. Und dann wurde das innerhalb kürzester Zeit eine richtig lange Liste. Und das war so besonders, dass wir, die wir damals schon im Wal- und Delfinschutz engagiert waren, letztlich das verstetigen wollten. Einerseits mit der Forschung, aber auch mit der Sensibilisierung der Einheimischen und vor allem auch der Touristen, die da eben auch an dem Whale-Watching teilnehmen. Und um das zu institutionalisieren und auch weil uns es ein Anliegen war, da gemeinnützig zu sein. Also haben wir diesen Verein als gemeinnützigen Verein gegründet. Und das war letztlich die logische Konsequenz daraus, dass wir dieses Gebiet wissenschaftlich erkundet haben, es so herausragend schön und interessant war. Es war uns wichtig, da dran zu bleiben. Und das war dann die Geburtsstunde letztlich des Vereins, dass der mittlerweile über 30 Jahre alt ist und wir mit der Erhebung von Daten, die wir damals begonnen haben, Ende der 90er, durchgängig fast weitermachen würden über mehrere Jahrzehnte, hätte ich mir damals auch nicht ausmalen können. Aber das ist eben das Besondere auch, dass wir seit fast 30 Jahren dort jede Wal- und Delfinsichtung dokumentieren. Und zwar von Whale-Watching-Booten aus. Ne? Ganz reguläre Touren, die da stattfinden, jeden Tag, das ganze Jahr durch, je nach Wetter natürlich. Und dann wird da alles dokumentiert und jede Sichtung wandert in eine Datenbank und das ist die Meer e.V. Datenbank von Fort La Gomera, ist eine der größten Datenbanken weltweit geworden. Also wir haben jetzt über die besagten knapp 30 Jahre über 16.000 Sichtungen in dieser Datenbank und das ist natürlich eine exzellente, also das ist eine riesige Anzahl erstmal, aber auch eine exzellente Zeitreihe sozusagen. Und das ist Gold wert, wenn man eben gucken will, wie sich Wal-Delfin-Populationen über Jahre, Jahrzehnte entwickeln. Ja. Möglicherweise auch in Anpassung an Klimawandel. Und das ist sozusagen das Kernstück der Wissenschaft bei Meer e.V. Aber uns geht es eben auch nicht darum, Wissenschaft um ihre Selbstwillen zu betreiben, sondern ganz klar Anwendung zu schaffen, an Entscheidungsträger auf die politische Ebene zu spielen, dass wir mit diesen Daten auch folgern können, warum ein Meeresgebiet, in dem Fall vor La Gomera, besonders schützenswert ist und was dazu getan werden muss. Die Probleme dort sind, auch wenn man vielleicht glauben mag, die Kanaren liegen so ein bisschen ab vom Schuss vor Westafrika. Da gibt es keine Umweltverschmutzung oder so, möchte man meinen. Nichts könnte falscher sein als das. Also die ganzen Probleme, die man auch in Mitteleuropa oder weltweit hat, die Wale und Delfine angehen, treffen uns dort auch mehr oder weniger hart oder die Wale und Delfine. Und das war immer unser Anliegen, darüber aufzuklären und vor allem den Menschen, den Touristen, den Einheimischen, auch den Entscheidungsträgern zu vermitteln, ihr könnt alle was tun. Jeder persönlich, ja, gesellschaftlich, politisch. Und was das ist so unser zweites Steckenpferd, die Bildung. Und weil das eben so eng verzahnt ist mit der Forschung, sind wir wahrscheinlich die NGO in Deutschland im Bereich Meeresschutz, die diese Kombination aus Wissen schaffen, so wie von Wissenschaft und Wissen vermitteln, so eng beieinander haben wie keine andere.
Ja, kannst du denn vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, gibt es viele oder bestimmte Walarten, die wirklich Residents sind und vor Ort wohnen oder die einfach durchschwimmen auf dem Weg Nord-Süd? Mhm. Wie ist denn da so ein bisschen die Lage auf La Gomera und bei den Kanaren?
Ja, so ist ein bisschen von allem. Also unsere Liste von Walen und Delfinen, die wir vor La Gomera bisher dokumentiert haben, ist 24 Arten. Und okay, für die gesamten Kanaren sind es 30. Also von insgesamt 90 Arten, die es auf der Welt gibt, das ist schon eine Hausnummer. Mhm. Und einige davon sind resident, also ortstreu. Grindwale gehören dazu, große Tümmler gehören dazu, Pottwale gehören dazu, Rauzahndelfine wahrscheinlich auch. Andere sind saisonal auftretend und das ganze Jahr zu sehen. Andere sind saisonal auftretend, aber nicht das ganze Jahr zu sehen. Dann gibt es eben die klassischen Durchzügler und vielleicht auch mal Irrgäste. Bei Buckelwalen haben wir so ein bisschen das Gefühl, dass die Sichtungshäufigkeit nimmt zu in den letzten 10 Jahren, würde ich mal sagen. Davor haben wir nie einen Buckelwal gesehen und jetzt passiert das mehr oder weniger häufig. Das deutet auf eine gewisse Erholung der Population hin.
Ja.
Genau, also und dann die ganz raren Wale und Delfine, Blauwal, der da wirklich nur vorbeizieht, oder ganz seltene Schnabelwale, wo man eh Glück haben muss, die überhaupt zu sehen. Also es ist mega spannend, da rauszufahren und du weißt immer nicht, welche von den 24 Arten triffst du heute. Und das ist natürlich divers und spannend.
Ja, aber es stimmt ja schon, dass die Buckelwal-Population im Nordatlantik schon mit die stabilsten und sogar wachsende Population ist, oder? Im Vergleich zu anderen.
Soweit wir wissen. Wir wissen das meiste allerdings von den Populationen in der Karibik, also westlicher Nordatlantik. Und auch im östlichen, da wo wir sind, und da gibt es mutmaßlich, auch das weiß man nicht so ganz genau, eine Population, die von den Kapverden, die deutlich weiter südlich, aber relativ nah auch noch an Afrika liegen, deutlich weiter südlich als die Kanaren. Und von dort wandern die wahrscheinlich nach Norwegen und vielleicht auch nach Grönland. Das ist aber ziemlich unbekannt, wie viele Wale das sind, ob es denen gut geht, ob die Population sich erholt. Gewisse Hinweise gibt es da drauf, wie gesagt, aus unseren Sichtungsdaten. Aber das ist die am wenigsten untersuchte Buckelwalpopulation im Nordatlantik. Also insofern sind da noch ganz, ganz viele Fragen tatsächlich offen.
Und einfach, weil es nicht so viele Personen gibt, die Wale identifizieren, oder weil die Forschung den Fokus nicht auf Wale hat, also nicht genug Fokus auf Wale? Oder
genau.
Wo siehst du da die Lücken?
In der Karibik, in Island und in Norwegen, die alle miteinander verbunden sind über die Buckelwale, da gibt es eine viel längere Tradition an Walforschung. Und fest etablierte, seit vielen Jahren, teilweise auch Jahrzehnten etablierte Institute.
Was sehr spannend ist, weil ja Island und Norwegen immer noch Walfang betreiben.
Buckelwale jetzt nicht, aber das ist ja ein eigenes Thema. Die betreiben aber auch Forschung, und auf den Kapverden gibt es da, also vielleicht seit 10, maximal 15 Jahren, gibt es da Leute, die systematisch Buckelwale erfassen. Und auf dem Weg dazwischen gibt es nicht viel, wo die vorbeikommen können. Das wären eben zum Beispiel die Kanaren, vielleicht noch die Azoren. Aber da wird es dann schon schwammig, weil man eben nicht genau weiß, wo die langwandern und wo die dann überhaupt, ob die alle bei den Kapverden sind und wo die dann im Nordsommer sind, ob die Richtung Island ziehen, im Bereich Norwegen bleiben, vielleicht bis nach Spitzbergen hoch. Das ist alles ziemlich unbekannt. Und möglicherweise war dieser Buckelwal, der dann in die Ostsee, über den wir gleich noch sprechen werden, falsch abgebogen, möchte man sagen, ein Mitglied dieser Population. Auch dafür gibt es Hinweise. Wir haben ID-Fotos von dem Buckelwal verschickt an verschiedene Kataloge, also Forschergruppen, die sagen, also eine große Kartei haben mit Walen, deren Fluken, und keiner von diesen Katalogen hat gesagt, so, okay, diesen Wal kennen wir. Das deutet wieder so ein bisschen darauf hin, dass er eben von einer eher unbekannten Population stammt, möglicherweise eben auch von den Kapverden.
Ja. Super spannend. Okay, ich dachte, ich versuche jetzt mal den Ablauf so ein bisschen zu erzählen, was jetzt alles mit diesem Buckelwal, der sich in die Ostsee verschwommen hat, passiert ist. Du warst quasi mit live dabei. Also wenn da irgendwas falsch ist, dann sag Bescheid. Aber soweit ich weiß, ist das Ganze ungefähr losgegangen am 3. März. Da wurde der Buckelwal das erste Mal im Hafen von Wismar gesichtet. Und soweit ich weiß, haben Helfer unter anderem auch von Sea Shepherd versucht, Netze aus dem Maul des Buckelwals zu entfernen.
Der Wal war zu dem Zeitpunkt komplett verwickelt in ein Netz. Das war nicht nur in seinem Maul, sondern er war komplett eingewickelt, genau, das hat man dann versucht, ihm vom Körper zu holen.
Okay. Dann um den 20. März ist die erste Sichtung in der Lübecker Bucht. Auch immer noch Netzreste im Maul, die nicht entfernt werden konnten. Zwischen dem 23. und 27. März war die erste Strandung auf der Sandbank im Timmendorfer Strand. Und da war dann diese Baggeraktion, die erste, die stattfand, wo sich der Wal dann nachts befreite. Am 28. März war die zweite Strandung. Dann in der Wismarer Bucht, 31. März, und das ist jetzt die längste Spanne, bis zum 27. April war diese dritte Strandung auf der Insel Pöhl, wo, glaube ich, dann auch extrem viel Medienaufmerksamkeit stattfand. 1. April, die Behörden stellen die offiziellen Rettungsversuche wegen extremer Schwäche des Tieres ein. Am 15. April beginnt diese Privatinitiative. Am 28. April bis zum 2. Mai ist dann dieser Transport über den Lastkahn Richtung Nordsee. Und am 2. Mai erfolgt die Freilassung in Skagerrak. Und dann am 14. Mai taucht der Wal wieder auf, aber leider als Kadaver vor der dänischen Insel Anholt. relativ viel passiert.
Allerdings. Also bei den Strandungen war es, glaube ich, so, dass es insgesamt 5 Strandungen war. Irgendwo 5. Ist da noch die eine durchgerutscht. Ja, ich glaube, bevor er in die Kirchsee schwamm und da auf Land geriet, war er 3-mal gestrandet. Dann in der Kirchsee zum 1. Mal, da lag er dann ganz, ganz lange oder relativ lang und ist dann nochmal losgeschwommen und dann nochmal zum Liegen gekommen, auch in der Kirchsee. Das war das 5. Mal. Und von dort aus ging dann die modifizierte, in Anführungszeichen, Rettungsaktion los. Genau, und warum der Wal am 2. Mai frühmorgens freigelassen wurde und unter welchen Bedingungen, auf wessen Anheiß und wer da die Entscheidung getroffen hat, das ist ja nach wie vor unklar und Teil der Debatte. Extrem bedauerlich, dass da keine Bilder vorliegen, nachdem der Wal über Wochen 24/7 mit mehreren Livestreams von jedem Bundesbürger und darüber hinaus Tag und Nacht begutachtet werden konnte, fehlt ausgerechnet über diesen entscheidenden Moment jegliche Dokumentation. Und es gibt Wildwuchs von Aussagen, wer wen, wie und was, Schuldzuweisungen. Und das Traurige, was ich daran finde, ist, dass keiner will es gewesen sein. Also es wird bis heute von niemandem irgendeine Verantwortung übernommen. Der Herr Minister Backhaus redet sich raus, die Privatinitiative redet sich raus. Das waren die anderen, die von den Schiffskrus, die haben anwaltlich beteuern lassen, dass sie auf Geheiß der Privatinitiative gehandelt haben. Also ein Kuddelmuddel, wie es schlimmer nicht sein könnte, ausgerechnet da, wo es entscheidend war und vielleicht auch entscheidend war für die Lebensdauer des Wals nach seiner Freisetzung, die vielleicht ein paar Tage gedauert hat, vielleicht war er aber auch schon deutlich früher tot. Das müssen die Tracker-Daten zeigen, die auch da wieder kommen. Total fehlende Transparenz und man möchte meinen, dass da was verheimlicht wird und ich kann mir vorstellen, dass die Tracker-Daten eben, wenn man die, wir haben die übrigens beantragt, auch beim Ministerium auf Basis des Landesumweltinformationsgesetzes sind solche Daten freizugeben für Leute, die sich dafür interessieren und das tun wir, aber die Tracker-Daten sind in ihrer Vollständigkeit noch nicht da, das heißt auch da herrscht Unklarheit, aber es gibt auch Stimmen, die sagen, das, was man im Moment weiß, kann auch dafür sprechen, dass der Wal ganz kurze Zeit nach seiner Freisetzung verstorben ist und dann nur noch passiv diese 250 Kilometer durch die Ostsee gedriftet ist. Also unterschiedliche Szenarien, auch da komplette Unsicherheit, was eigentlich Phase ist, aber de facto ist das Ergebnis am Ende war das, was man befürchten musste. Und es ist zutiefst traurig, dass dieser Wal auf diese Art und Weise sein Leben beendet hat oder wir Menschen ihn da auf eine unbotmäßige Weise auch begleitet haben, glaube ich.
Ja, ich meine, also die Strömungen könnte man ja rückmodellieren. Das wäre ja tendenziell möglich rauszufinden. Ist es denn deiner Meinung nach richtig oder wichtig, eher diesen Sündenbock oder den Schuldigen zu finden, weil das Ergebnis kann man ja jetzt nicht mehr ändern.
Schon, das lässt sich nicht mehr rückgängig machen, das ist ganz klar. Aber natürlich möchte man wissen, nachdem in Größenordnung mehrere Millionen Euro ausgegeben worden sind, eine wahnsinnige, aufgeheizte und teilweise aggressive Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit stattfindet und alle mit diesem Wal gefühlt haben und gehofft haben, und natürlich wissen wollen, wie ging das alles zustande, was wäre das Beste gewesen. Natürlich braucht es an der Stelle irgendwo dann auch der oder den oder diejenigen, die sagen, ja, wir haben die Verantwortung zu tragen für das oder das. Das gehört sich einfach so, wenn man so viel Action macht und zweifelhafte Action, sage ich jetzt mal, aus meiner oder unserer meeresbiologischen Sicht, dann muss man gut rechtfertigen können, warum man das alles gemacht hat. Und wenn dann solche Datenlücken auftauchen, solche kompletten Unklarheiten da sind, dann möchte man schon am Schluss wissen, also ich will wissen, wer hat was zu verantworten und wer übernimmt diese Verantwortung auch. Insofern glaube ich, ist es schon eine Notwendigkeit, da auch nochmal Licht drauf scheinen zu lassen und rauszufinden, welches die Handlungsketten waren und wo die Verantwortlichkeiten dann auch liegen.
Ja. Ja, gerade gesagt hattest, dass der Tracker funktioniert hat, weil das, was ich mitbekommen hatte, war, dass der Tracker nicht funktioniert hat. Das finde ich auf jeden Fall spannend, dass es ja scheinbar doch die Daten dafür gibt.
Ja, da beginnt nämlich auch gleich schon die Gerüchteküche. Nämlich erst hieß es, der Tracker sendet nicht richtig, was sehr unwahrscheinlich ist bei einem Tracker.
Ja, da habe ich auch gedacht, weil die funktionieren eigentlich. Es ist ja nicht einfach nur einer mit so einem Gummifropfen, den man auch teilweise bei Wahlen benutzen kann.
Und der Typ des Trackers ist bekannt. Es ist einer, den man gewöhnlich für Seehunde benutzt. Auch nicht optimal, aber kann man machen. Und es war ja von Anfang an so, dass es hieß, ja, wir kriegen Signale, aber wir können nicht sagen, wo der Wal ist. Und das ist ein Unding, das gibt's nicht. Es gibt keinen Sender, der über Satelliten funktioniert und nicht gleichzeitig oder als erstes seine Position liefert. Und dann irgendwelche Vitaldaten, wo dann auch gesagt wurde, ja, Vitaldaten, das ist ja relativ. Und also so Intransparenz von Beginn an und eben auch Heimlichtuerei, was der perfekte Nährboden ist bis heute für Spekulationen, aber eben keine klare und vollständige Offenlegung der Daten, die archiviert wurden von Beginn an. Offensichtlich gibt's Datenreihen, die gespeichert sind, die hochgeladen wurden auf das System und die zugänglich sind. Und insofern kann man ein lückenloses Bild zeichnen, konnte man möglicherweise von Beginn an. Es hat bloß noch keiner getan. Und das ist die große Frage, warum nicht? Warum scheut sich das Ministerium? Warum fordern die nicht die kompletten Daten ein? Wenn sie sie haben, haben sie sie nicht komplett offengelegt? Warum ist bis heute die Privatinitiative, stellt sich nicht vor die Presse und sagt so, das sind die Daten und das können wir da rauslesen. Und vor allem, warum ist keine unabhängige Untersuchung gemacht worden, die wir fordern? Deswegen haben wir die Daten, wie gesagt, auch eingefordert, weil man sollte nicht diejenigen fragen, die möglicherweise Fehler gemacht haben, ob sie Fehler gemacht haben oder was sie von den Daten halten und wie sie die Daten interpretieren. Das macht man einfach nicht. Man muss mindestens auch eine Zweitmeinung einholen. Und bei dieser ganzen Diskussion, die ja so polarisiert war und so zwei Lager sich gebildet haben, muss man doch mit diesen Daten, wenn man das kann, beschwichtigend einwirken auf die Diskussion. Und ich glaube, das ist letztlich nicht möglich, weil die Daten eine relativ deutliche Sprache sprechen, tun sie auch jetzt schon, das, was wir wissen. Also als Beispiel eine Geschwindigkeit über mehrere Tage von einem halben Knoten oder ein Knoten, das sind 1,8 Stundenkilometer bei einem Knoten, das ist keine Reisegeschwindigkeit für einen Wal. Ein Wal schwimmt, wenn er normal schwimmt, 3 bis 4, 5 Knoten, das ist seine Reisegeschwindigkeit. Und wenn er einen halben Knoten schwimmt oder einen Knoten über langen Zeitraum, dann ist er entweder extrem geschwächt oder tot und driftet einfach passiv. Genau, und das könnte man auch jetzt schon anhand der vollständigen Daten herauslesen. Die Daten liegen aber nicht vor. Punkt.
Okay. Naja, wir können ja versuchen, optimistisch zu sein, weil es gab ja auch, als er die Barsch verlassen hat, Aufnahmen, dass er durch die Nordsee geschwommen ist.
Naja, er ist lebend beobachtet worden, noch zweimal hat er geblasen. Und das sind ein paar Minuten nach der Freilassung. Zweimal nur und viel mehr nicht. Meiner Kenntnis nach vielleicht, also das war's. Dann geriet er außer Sicht und kein Mensch weiß, was dann passiert ist. Und dann wird gesagt, es gibt noch Daten und er soll bis 150 Meter getaucht sein. Ja,
aber ist das typisch für Buckelwale? Ich meine, aus meinem sehr veralteten Studienwissen sind Buckelwale ja oft relativ gute Wale für Walbeobachtung und auch für so Waltourismus, weil sie ja viel an der Oberfläche schwimmen. Das heißt, 150 Meter, weiß nicht, ist das tief für einen Buckelwal?
Das ist relativ tief für einen Buckelwal, ist aber durchaus machbar. Also wenn er jetzt tatsächlich sehr hungrig war, was wahrscheinlich der Fall war, wahrscheinlich eine Maßnahme, wenn er den Tauchgang bewusst eingeleitet hat oder mehrere tiefe Tauchgänge, um da unten zu gucken, vielleicht findet er was zu fressen. Kann aber auch sein, dass er einfach sich nicht an der Oberfläche halten konnte, weil er so geschwächt war. Es ist so, man kann es in jede Richtung interpretieren und das macht die Sache so unzufriedenstellend für alle Beteiligten und alle Zuschauer, warum da keine Klarheit reinkommt und warum nicht von unabhängiger Seite das beleuchtet werden kann.
Es gab ja schon mehrere Buckelwale, die in die Ostsee geschwommen sind. Ein paar davon sind gestrandet. Viele davon haben es auch wieder geschafft. Ich meine, das habt ihr auf eurer Webseite auch als Blogartikel dargestellt. Mhm. Hast du denn irgendeine Hypothese, warum der Wal ja auch mehrmals wieder in die falsche Richtung geschwommen ist? Gibt es dazu irgendeine Spekulation? Weil macht ja eigentlich nicht so Sinn, vor allem wenn man halt, wenn ich jetzt der gestrandete Wal wäre, so viel Hilfe bekomme, wieder freizukommen, dass er dann immer wieder auch gestrandet ist. Also das sind ja einfach sehr komische Ablauffolgerungen.
Ja, also es ist so, dass eine Großwal-Lebensstrandung ist was ziemlich Ungewöhnliches. Eine Großwal-Strandung in der Ostsee ist was Außergewöhnliches. Und eine wiederholte Großwal-Lebensstrandung überhaupt, egal ob in der Ostsee oder in weltweit, ist die ganz, ganz große Ausnahme. Und in allen Fällen, also 5-mal gab es sowieso noch nicht. Das ist, was diesen Fall komplett neu gemacht hat. Aber alle Großwale, die lebend gestrandet sind, mehrfach bisher, irgendwo auf der Welt, die waren nach wenigen Tagen tot. Und das ist der Erfahrungshorizont gewesen, den wir hatten Anfang März, Mitte März, im Umgang und mit Blick auf diesen Buckelwal. Dass der da wochenlang liegen würde, das konnte keiner wissen. Und auch die Wissenschaftler konnten nichts anderes sagen als das, was sie erwarten jetzt. Dass der Wal innerhalb der nächsten Tage mutmaßlich versterben wird, weil er keine Chance hat, weil bis zu dem Zeitpunkt noch nie ein Großwal das wieder geschafft hat, aus einer multiplen Lebensstrandung wieder rauszukommen. So, und das ist der Knackpunkt gewesen, an dem sich dann auch alles entzündet hat. Dieser Wal hat einfach einen Wahnsinns Lebenswillen gezeigt und er wollte und wollte nicht sterben. Aber ich bin der Überzeugung, dass er auch nicht leben konnte. Und die Sprache, die diese wiederholte Strandung spricht, ist sowas von deutlich, wenn wir uns anschauen, wo ist der Wal jeweils gelandet, nämlich auf einer flachen Sandbank, wo er in mittelhohem Wasser noch fast komplett umspült wurde und sein eigenes Gewicht nicht so sehr tragen musste, als wenn er komplett auf Land läge, was extrem gefährlich ist für jeden Wal. Er hat sich fünfmal in eine Position manövriert, wo er relativ einfach sein konnte, liegen konnte, atmen konnte, nicht schwimmen und nicht tauchen musste, weil er das offensichtlich auch nicht wollte und mutmaßlich auch nicht konnte. Das heißt, er hat im Grunde eine Position ausgesucht, wo er die Situation so einigermaßen aushält und wo er gut atmen konnte. Frappierend ähnlich die jeweiligen Liegeorte und frappierend deutlich, dass der Wal damit gesagt hat, ey Leute, ich kann nicht mehr, ich muss mich jetzt hier ablegen. Und ja, das war der Ausgangspunkt dafür, dass die Wissenschaft, und ich kenne keinen ernstzunehmenden Wal- und Delfinforscher, und ich kenne einige auf der Welt, und mit vielen habe ich gesprochen, national und international. Ich habe mich an einige Rescue-Teams international auch direkt gewandt. Keiner von den ernstzunehmenden Walbiologen hat zu dem Zeitpunkt gesagt, das macht Sinn, da noch Hand anzulegen, in dem Sinne, dass man ihn versucht, da aus dieser Situation rauszuholen. Die Überlebenschancen sind zu gering. Und was man tun hätte sollen und was man teilweise auch getan hat, bevor die Rettungsinitiative losging, ihn sozusagen palliativ betreuen, Tücher auf den Rücken, dass das nicht austrocknet, dass er keinen Sonnenbrand kriegt, befeuchten die Haut und die Situation, so unerträglich sie für den Wal wahrscheinlich eh schon war, so erträglich machen wie möglich. Mit dem Hinblick, dass man ihn in Ruhe gehen lässt.
Ja.
So, das war und ist die einhellige Meinung der Walwissenschaftler, nicht nur der in Deutschland und nicht nur auch meine Überzeugung, sondern alle Experten weltweit. Und dass sich dagegen eine Privatinitiative mit viel Geld gewendet hat, das ist verständlich, auch unter der gesamten Diskussion, die da stattgefunden hat. Aber es war deswegen nicht unbedingt geboten oder das Richtige. Und okay. An der Stelle gehen halt nicht nur die Meinungen auseinander, sondern tatsächlich auch das, was daraus folgert, nämlich Aktivität zeigen, den Wal auf Teufel komm raus retten und alles, aber auch wirklich alles anstrengen, um ihn da rauszuholen. Ironischerweise, ich würde schon sagen, zynischerweise hat Herr Backhaus immer wieder gesagt, das Ganze sei minimalinvasiv. Das halte ich für einen absoluten Witz. Und ich verstehe bis heute nicht, warum er das Wort als sein Lieblingswort erkoren hat. Also das war massiv Handanlegen an ein geschwächtes Tier. Und ja, wir wissen,
wie es ausgegangen ist. Du meinst jetzt die ganzen Bagger und alle Aktionen, die
alles, was gemacht
quasi versucht
wurde.
Haben. Ja.
Alles, was gemacht wurde von Beginn an der Rettungsinitiative, waren viele Menschen dauerhaft beim Wal zu Tageszeiten. Es waren Boote unterwegs, die hin und her gefahren sind. Es waren Bagger, es waren Pontons mit schweren Maschinen. Es wurde Lärm gemacht, es wurde Aktivität entwickelt, es wurde Hand angelegt an dem Wal, ihm ins Maul geguckt. Man hat ihn versucht zu füttern, man hat ihn versucht, Dinge ins Maul zu schieben. Auf jeden Fall, man hat ihn nicht in Ruhe gelassen, nicht im Geringsten. Er ist umgeben gewesen von Menschen. Und das macht man bei Wildtieren, bei geschwächten Wildtieren äußerst selten, dass man da so eine Aktivität entwickelt, wenn man nicht wirklich eine Chance sieht auf Überleben. Und wie gesagt, die Empfehlung der internationalen Experten war, lasst ihn da in Ruhe. Er braucht Ruhe, um wieder zu Kräften zu kommen. Dass er zu Kräften gekommen ist und dass er noch Kräfte hatte, hat er ja immer wieder bewiesen und sich dann ein ums andere Mal freigeschwommen. Aber wenn ein Wal aus so einer Situation rauskommt, dann aus eigener Kraft und nicht mit unter Aufwand massiver Maschinerie und Geld und dem ganzen Stress, der dann auch dazu geführt hat, dass der Wal auch zusätzlichen Stress erleiden musste, zusätzlich zu der Situation, dass er einfach ein geschwächter, traumatisierter Wal ist, der im falschen Lebensraum und alleine ist.
Ja, also kann man das vielleicht sich so ein bisschen vorstellen, dass es gibt ja in Deutschland, anders als in der Schweiz, nicht direkt eine Sterbehilfe. Deswegen habe ich schon vereinzelt gehört, dass es viele ältere Menschen gibt, die dann dieses, nennt man das Fastensterben macht.
Mhm.
Ja, dass der Wal vielleicht selber erkannt hatte, dass er nicht mehr gesund genug ist, um mit seiner Schule weiter zu schwimmen, sich dann auch noch verschwommen hat und dann dachte, jetzt habe ich mich schon verschwommen, jetzt habe ich mit Hilfe auch Menschen, die mich aus diesem Fischernetz gezerrt haben, bin ich aber so geschwächt, dass ich einfach mir wiederholt einen ruhigen Platz suche, um zur Ruhe zu kommen. Es gab ja extrem viel Aufmerksamkeit, die wir jetzt auch schon besprochen haben und vielleicht hört man dann in der Zukunft vielleicht auch auf Walwissenschaftler wie dich. Aber wie kann man denn dieses Problem, zum Beispiel jetzt Fischernetz in der Ostsee, auch umlenken? Also weil es wurde ja viel über den Wal geredet und viele Menschen bauen zu Tieren oft eine schnellere Bindung auf. Ich meine, warum haben wir Haustiere so ein bisschen als zu Bakterien oder sonst irgendwas? Aber wie kann man das Problem denn umlenken? Dass jetzt ist dieser Wal gestorben, aber wir haben ja auch Schweinswale in der Ostsee, die ständig in Fischernetze reinschwimmen. Und die sind ja wirklich immer noch akut bedroht von den ganzen Fischernetzen, die in der Ostsee sind. Mal davon abgesehen, dass man vielleicht selber überlegen sollte, ob man Fische aus der Ostsee essen möchte, weil es extrem viele Einträge von Nährstoffen und Chemikalien und PFAS und was auch immer es alles in der Ostsee gibt, aufgrund der hohen Anzahl der Menschen, die an der Küste wohnen. Wie kann man das Problem umleiten? Oder nicht das Problem, aber die Aufmerksamkeit umleiten und sagen, jetzt, wo wir wissen, dass ihr euch auch für das Wohl eines Buckelwals interessiert habt, könnt ihr euch nicht auch interessieren für das Wohlergehen von den Schwanzwalen, die nur in der Ostsee leben?
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Die Buckelwale, die in die Ostsee geschwommen sind, die meisten davon haben früher oder später Bekanntschaft mit dem Netz gemacht. Nur einige sind daran gestorben und mutmaßlich dieser Buckelwal im Jahr 2026 eben auch an den Folgen davon. Das heißt, das Gefährlichste, was einem Buckelwal in der Ostsee begegnet, ist nicht der Lärm notwendigerweise, nicht die Schiffe, die mit ihm kollidieren können, sondern es sind die Netze, in denen er sich verfängt. Rein statistisch betrachtet ist das die Todesursache Nummer eins. Für Großwale in der Ostsee, wie es scheint, aber eben auch, wie du richtig sagst, für die Schwanzwale. Und das passiert ja fast Tagesordnung. So, und ich habe das tatsächlich in meiner Berichterstattung, in den Interviews immer wieder betont, dass dieser Wal, so schlimm die Geschichte ist und so tragisch und so traurig und dramatisch auch, es ist ein Ausdruck einer Fischerei oder die Folge einer Fischerei, die wenig nachhaltig beziehungsweise sehr zerstörerisch ist, den Meeren gegenüber und den Walen und Delfinen. Und weil das eben nicht nur hier und da und mal in der Ostsee mit einem Buckelwal passiert, sondern an der Tagesordnung ist, also ne, die Zahl kennt ja inzwischen tatsächlich, glaube ich, jeder, 300.000 Wale und Delfine sterben jedes Jahr als Beifang in Netzen, alle paar Minuten einer. Ja. Und das ist das große Problem. Und ich habe immer versucht, darauf hinzuweisen, dass dieser Wal, so tragisch die Geschichte ist, so wichtig ist das, dass er uns vor Augen führt, was das eigentliche Problem ist, nämlich die Fischerei. Global, aber auch in Europa und ganz besonders in Deutschland und auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo der Wal die meiste Zeit lag. Und darauf muss die Aufmerksamkeit gelenkt werden. Auf der politischen Ebene ist ganz klar, was man da machen sollte als erste Schritte, kommen wir gleich noch zu. Aber es hat natürlich indirekt, aber eben sehr deutlich auch mit unserem Verhalten als Individuen zu tun. Stichwort Fischkonsum, Stichwort überhaupt Konsumgesellschaft. Und dass die Fischerei eine Reformation braucht, eine Neuausrichtung und eine Nachhaltigkeitsoffensive, steht ja außer Zweifel. Nicht nur, weil so viel Beifang gemacht wird in den Stellnetzen, sondern weil in den Netzen sonst auch kaum noch was drin bleibt. Also die Fischpopulationen in der Ostsee sind ja auf dem Weg zum Kollaps und einige sind schon kollabiert. Das heißt, es ist das passiert, was seit 20 Jahren von NGOs vorhergesagt wird. Die Fischerei muss allein deswegen schon umgestaltet werden, weil sie ihre eigenen Grundlagen sozusagen teilweise schon vernichtet hat.
Ja. Wie sieht das denn aus? Kannst du ein Beispiel nennen? Also sprichst du jetzt hier von großen Trawlern, die nicht mehr aktiv sein sollen? Oder sagst du auch, die ganzen kleinen Fischer, die es eventuell auch in Deutschland gibt, dass die auch andere oder bessere, weil ich meine, das ist vielleicht eine eigene Meinung. Ich finde nicht, wir sollten jemandem die Lebensgrundlage verbieten, auch wenn ich das idealistisch natürlich gerne machen würde, aber oder wir sollten auch nicht den Leuten verbieten, Fisch zu essen, auch wenn man das in Europa nicht machen muss. Ich meine, es gibt Omega-3-Tabletten aus Algen, also da muss man keinen Fisch essen. Und auch über Lachsfarmen in Norwegen hat man in letzter Zeit auch die schrecklichsten Sachen gehört. Mhm. Wie sieht denn ein nachhaltiges Bild von der Fischerei in Deutschland oder der Ostsee aus? Kannst du das vielleicht skizzieren, wenn das nicht zu kompliziert ist?
Ja, also vorneweg, ich bin nicht derjenige, der sagt, Fischerei muss aufhören. Klar ist das eine wichtige Einkommensquelle und Lebensgrundlage und auch ein Kulturgut, auch bei uns in Deutschland. Aber es geht eben darum, dass ähnlich wie in der Landwirtschaft, ne, wir können nicht so weiter wirtschaften mit ausbeuterischen Methoden, die am Tierwohl vorbei und massiv zur Zerstörung des Planeten beitragen. Und das tut die Landwirtschaft an Land und das tut die Fischerei global betrachtet im Meer ganz deutlich. Und natürlich gibt es andere Fangmethoden, die eingesetzt werden können. Man kann die bestehenden Fangmethoden versuchen zu adaptieren und weniger Beifang riskant zu machen. Man kann aber auch über alternative Fangmethoden zu Stellnetzen zum Beispiel, gibt es da Reusen, Langleinen, andere Methoden, die muss man kultivieren, die muss man verfeinern und den Fischern auch ein Stück weit schmackhaft machen. Das muss subventioniert werden und man muss solche Fischereimethoden wie Stellnetze, die von fast ausschließlich von Kleinfischern eingesetzt werden. Und die meisten Fischer in der Ostsee, in der deutschen Ostsee, sind Kleinfischer. Aber es geht auch um andere zerstörerische Methoden, Grundschleppnetze zum Beispiel, die den Meeresboden umflügen und für den Fang von Scholle, Kabeljau und anderen bodenlebenden Fischen gut sind. Aber eine Spur der Verwüstung hinterlassen, noch schlimmer in der Nordsee eigentlich als in der Ostsee. Schritt eins wäre, und das ist das, wo wir jetzt wieder an dem Punkt sind, wo der Wal auch eine Rolle spielt. Punkt eins ist, solche Fangmethoden zumindest mal aus Meeresschutzgebieten rauszulassen. Ne? Man glaubt es kaum, in fast allen Meeresschutzgebieten in Deutschland ist heute Schleppnetzfischerei noch erlaubt und Stellnetzfischerei, die eindeutig mit Abstand am beifangreichsten, also Meeressäuger beifangreichsten oder zerstörerischsten Methoden können in ausgewiesenen Schutzgebieten eingesetzt werden, fast uneingeschränkt. Und viele von diesen Schutzgebieten sind für Wale, für insbesondere für Schweinswale gemacht. Und da kann man doch nicht das Zerstörerischste einsetzen in Gebieten, die eigentlich zum Schutz beitragen wollen. So, und jetzt kommt Herr Backhaus ins Spiel, der nämlich der größte Verfechter davon ist, dass diese Stellnetze nicht aus Schutzgebieten rausgehalten werden. Das verhindert er seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, dass diese Maßnahme, Minimalmaßnahme, ganz eindeutig umgesetzt wird in seinem Land. Und das hat er auch vor kurzem ausgerechnet während dieser ganzen Wahlgeschichte nochmal unterstrichen, nämlich bei der Umweltministerkonferenz in Leipzig vor einigen Wochen. Da lag der Wal immer noch am Strand. Er hat den großen Walkenner und Walschützer raushängen lassen und gleichzeitig hat er bei dieser Konferenz einen Vorschlag zur Exklusion von Stellnetzen aus Meeresschutzgebieten, den hat er abgelehnt. Einer von wenigen war er. Und das passt überhaupt nicht mit dem zusammen, was er so von der Presse dann eben erzählt hat.
Ja, so, das stimmt.
Und, ne, und das ist halt das, wo er sich auch in Widersprüche verfängt und das Ganze für ihn, also aus meiner Sicht, überhaupt kein gutes Licht auf ihn wirft, wenn man da die Punkte so zusammenzählt mit seiner etwas Zweifel oder sehr zweifelhaften Entscheidungen, die Privatinitiative walten zu lassen, die Art und Weise, wie er sich dann da rausgewunden hat, immer die Verantwortung weggeschoben hat, wenn es hieß, ja, schauen Sie sich doch mal die Individuen an, die da jetzt mit dem Wal rumhantieren. Warum sind das Ex-Hells Angels? Warum sind das rechtsextreme TikToker? Warum sind das Veterinärmedizinerinnen, die nach eigener Auskunft keine Erfahrung mit Walen haben? Ja, da habe ich nichts mit zu tun, hat er dann gesagt. Das ist die Privatinitiative. Ne, und jetzt zum Schluss hat er gesagt, er hätte dafür gesorgt mit dem Team, dass bis zur Grenzüberschreitung in der Bartsch, wo der Wal das Land Mecklenburg-Vorpommern verlassen hat, da ging es ihm gut. So. Und damit sei seine Verantwortung auch.
Damit ist er fein raus.
Das glaubt er und das glaubt aber vielleicht tatsächlich nur er. Und genau, also um auf die Frage zurückzukommen, wir wissen, was zu tun ist, wie die Fischerei transformiert werden kann und muss. Auf der politischen Ebene ist der Wille ganz offensichtlich nicht da und scheinbar als letztes bei Herrn Backhaus. Und das ist die politische Realität in Deutschland. Und auch das ist ein Problem, wo ein Schlaglicht drauf geworfen werden muss. Was wissen wir, was zu tun ist und wer verhindert das und warum, aus welchen Gründen?
Meinst du denn, dass er da zu sehr die Interessen der Fischer vertritt?
Also in Deutschland wird, das ist lange Tradition, die schützende Hand über die Fischerei gehalten, egal in welchem Bundesland oder auch auf Bundesebene. Die Fischer werden immer geschont, wenn es um Regulierung geht oder Fangbegrenzung. Da wird so gut wie nie auf die Forschung gehört. Immer werden die Quoten höher angesetzt, als die Wissenschaftler es empfehlen. Das hat genau dazu geführt, dass die Fischpopulationen für Dorsch und Hering in großen Teilen kollabiert sind.
Ja, aber auch, weil die sich gegenseitig ausspielen. Also ich kenne Fischer in meiner Umgebung und die reden so schlecht über die manche Forscher, die diese Fangquoten erstellen, wo ich mir halt denke, die wollen ja auch nur euer Leben langfristig perspektiv verbessern. Es geht ja nicht darum, dass sie jetzt was gegen euch haben, sondern es geht, aber da treffen halt, glaube ich, Welten aufeinander und die einen sind hier und die anderen sind hier und alles in der Mitte wird einfach nur gegeneinander ausgespielt und ich meine, die Forscher würden wahrscheinlich Ähnliches sagen, was die Fischer über die Forscher sagen, einfach von der anderen Seite her.
Ja, da sind leider auch da schon ziemliche Lagerkämpfe entbrannt, auch zwischen Fischern und Naturschützern. Die stehen sich meistens immer noch sehr unversehentlich gegenüber, obwohl es da viele Formate auch gab, Dialogveranstaltungen, Kooperationen, testweise Einsatz von alternativen Fischereigeräten. Also Fischer ist nicht gleich Fischer. Und natürlich muss man aus der Sicht der Fischer auch verstehen, für die geht's um Kopf und Kragen. Für die steht ihr Berufsstand und ihr Leben auf dem
kein leichter Job.
Berufsleben. Überhaupt nicht. Und klar werden die auch schon reguliert von oben bis unten durch die EU, die gemeinsame Fischereipolitik, aber eben aus gutem Grund, weil wir haben über Jahrzehnte, wahrscheinlich über Jahrhunderte Schindluder getrieben mit den Fischpopulationen und da haben sich alle Fischer dran beteiligt und das fällt jetzt auf unsere Füße zurück und zwar nicht nur auf die Füße der Fischer, sondern auf die Füße der Menschheit letztlich, weil das ist ja nichts, was für die Ostsee spezifisch wäre, sondern das ist ja ein globales Problem, dass die Fischpopulationen am Rande oder über dem Maß sind, was sie ertragen und dass es da nicht so weitergehen kann wie bisher, ist absolut offensichtlich. Und dass das Opfer fordert, auch unter den Fischern, das ist für einen Fischer nicht einfach hinzunehmen. Und natürlich wehren die sich ein Stück weit. Aber sobald Verbände dazukommen oder also sobald man nicht mehr mit dem einzelnen Fischer spricht, sondern mit Verbandsvertretern oder auch Ministerien, wird das immer abstrakter und immer deutlicher pro Fischerei und auch pro Fischerei-Lobby. Also die Einflussnahme auf politischer Ebene seitens der Fischereiverbände ist enorm. Auch das hat Tradition. Insofern hat man es jahrzehntelang auch einfach geschafft, immer wieder die Politik zu gängeln, beziehungsweise die Politik dahin zu kriegen, wo man sie haben wollte. Die Folgen sind jetzt bekannt. Und jetzt werden die Einschnitte umso massiver sein. Und das müssen wir uns alle auf die Fahnen schreiben. Und da kommen wir auch, da brauchen wir auch keinen Finger auf die Fischer allein, mit dem Finger auf die Fischer deuten, sondern da sind wir alle dran beteiligt. Alle in dieser Gesellschaft, in diesem System, was auf Massenkonsum und wenig Nachhaltigkeit basiert. Das machen wir alle mit, ausnahmslos. Und das gilt es zu überdenken, was ist denn da mein Teil daran, ne? Über das, wie ich konsumiere, wie ich überhaupt über Wale, Delfine, das Meer, die Natur denke, wie weit bin ich da entfernt von, wie weit ist mein Individualismus gediehen, dass ich sage, naja, solange ich klarkomme, ist der Rest mir eigentlich egal. Und ich scherz auch nicht, woher die Milch kommt, woher die Nahrung kommt, die Kleidung oder der Fisch. Das muss aufhören. Da braucht es ein komplettes Umdenken. Ich würde auch sagen, ein radikales Umdenken, einen radikalen Wandel, einen Bewusstseinswandel. Radikal kommt von Radix, das ist die Wurzel. Wir müssen über unseren Umgang grundsätzlich nachdenken, mit der Natur und insbesondere mit den Meeren. Und da sind die Wale und Delfine Paradebeispiele. Und der Wal in der Ostsee, der hat so ein Ausrufezeichen für uns ja gesetzt, das deutlicher und lauter und roter nicht hätte sein können. Leute, schaut her, was mit mir passiert ist. Schaut her, wie euch das nahe geht. Und wie kann das übereingebracht werden, dass es mir als Wal oder meinen Artgenossen in Zukunft nicht wieder so ergeht? Was könnt ihr dafür tun? Das ist die Frage, die der Büffelwal uns gestellt hat und immer noch stellt. Und die müssen wir erstens hören, zweitens zulassen und drittens erkennen, dass wir auch eine Handhabe haben, egal wer wir sind, ob wir Fischer sind, Fischereilobbyist, Politiker oder Konsument, Meeresschützer oder Wissenschaftler oder vermeintlicher Walretter. Wir sind ja alle in einem Punkt absolut einig, dass wir den Walen nicht schaden wollen, dass wir ihnen was Gutes wollen. Das zeichnet uns ja auch aus als Menschen. Wir sind mitfühlend. Und wie wir da hinkommen, das ist die Aufgabe für alle von uns, als Gesellschaft, als Individuen und als die vermeintlichen Blöcke, die sich rechts, links, rechts, außen, links, außen, sonst wie bilden. Nicht nur an der Stelle, da ist es nur mit dem Buckelwal so ausgesprochen deutlich geworden. Das muss überkommen werden, dieses Gegeneinander. Und witzigerweise sind ja die Wale und Delfine genau die Lebewesen auf diesem Planeten, die uns das auch so vormachen. Ne? Für die gibt's ja nichts anderes als das Miteinander, das Füreinander. Wenn ich davon rede, dass Wale und Delfine ein Eigenbewusstsein haben, so wie wir Menschen ein Ich-Bewusstsein haben, was uns zu Menschen macht und auszeichnet, dann ist das Eigenbewusstsein von Walen und Delfinen ganz stark am Wir ausgerichtet. Sehr viel mehr am Wir als am Ich. Da geht es um das Kollektiv, um die Gemeinschaft, um die Unterstützung, die Kommunikation, das gegenseitige Beistehen. So funktionieren diese Walen und Delfingesellschaften. Und die Wale sind deswegen so erfolgreich, weil sie sich gegenseitig unterstützen und eben in ganz entspannt im Wir und Jetzt sozusagen leben. Und das können wir ja auch. Das können wir als Menschen auch. Das haben wir lange bewiesen. Wir sind ähnlich bewusst wie Wale und Delfine. Wir sind denkende, handelnde und sehr flexible Wesen. Und wir können das alles. Wir können uns auch da ein bisschen was von Walen und Delfinen erzählen lassen. Aber wir können eben selbstreflektiv darüber nicht nur nachdenken, sondern auch entscheiden, etwas anderes zu tun.
Ja. Ich finde, das hast du schön gesagt, dass wir das auf jeden Fall so als Message mitnehmen sollten und alles daran setzen sollten, dass kein zweiter Buckelwal und auch hoffentlich kein weiterer Schweinswal in der Ostsee in irgendwelchen Netzen verendet, weil, wie gesagt, das sind Meeressäuger, die müssen an die Oberfläche, um Luft zu holen, und ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns sich vorstellt, dass Ertrinken ein tolles Erlebnis ist. Wenn, du hast jetzt schon viel darüber gesprochen, aber wenn du uns, mir, den Zuhörenden etwas mitgeben könntest, was wir in unserem Leben morgen machen können, um den Walen, aber auch der kompletten Nahrungsquelle, die zu den Walen führt, irgendwas besser zu machen, was könntest du uns da mit auf den Weg geben?
Also ganz im praktischen Sinne, beim nächsten Einkauf im Supermarkt oder sonst wie darauf achten, dass nachhaltige Produkte ausgewählt werden, Fisch aus nachhaltigen Fanggründen, aus Populationen, die nicht gefährdet sind. Da muss man ein bisschen Aufwand betreiben, bei der Verbraucherzentrale auf die Website schauen, Fischführer oder Fischkonsum suchen, und dann kriegt man da gute Hinweise, auf welchen Fisch man noch guten Gewissens verzehren kann und auf welchen man verzichten sollte. Ich würde gleich dazu sagen, so wenig Fleisch wie möglich, am besten gar kein Fleisch mehr konsumieren, wenn dann aus biologisch-ökologischen Quellen. Aber es lebt sich wunderbar vegetarisch oder auch vegan. Das ist der größte Hebel, den jeder von uns, jede, ansetzen kann, und zwar hier und heute und jetzt, um das eigene Konsumverhalten zu verändern und damit auch massiv auf die Umweltfolgen sozusagen oder die Umweltfolgen meines Konsums zu reduzieren. Ich persönlich, egal was ich kaufe, wirklich egal was ich kaufe, ich versuche erstmal das Gebrauch zu bekommen. Das betrifft den Rechner, das betrifft mein Handy, das betrifft mein Auto. Alles kann überdacht werden. Brauche ich jedes neue Mobilfon? Brauche ich immer ein neues Auto? Oder. Und da sind wir dann aber an viel grundsätzlicheren Fragen, und die sind fast noch wichtiger, nämlich wann ist genug oder wie viel ist genug? Also eine grundsätzliche Überlegung, was brauche ich denn eigentlich und wie viel davon und was brauche ich alles nicht? Wie kann ich mich auch anders glücklich fühlen, ohne den Konsum als Voraussetzung da oder als eine der Voraussetzungen zu betrachten, ne? Was will das Leben denn überhaupt? Geht's da um Konsum oder geht's da um viel mehr? Und dann muss man sich eben auch die Fragen stellen, wie gehe ich nicht nur über den Konsum, sondern auch geistig mit der Umwelt um oder auch mit den Mitmenschen? Wie bin ich in meinen Denkweisen auf Konfrontation, vielleicht sogar Aggression gepolt? Und wie kann ich in meiner Gedankenwelt und in meinem Umgang mit anderen Wesen, sprich meinen Mitmenschen, aber auch Tieren in der Umgebung, der Wald vor der Haustür, wenn er denn da ist, was für eine Attitüde hat denn dazu geführt von uns Menschen, dass wir die Natur als was Fremdes oder gar Bedrohliches betrachten? Warum glauben wir, dass die menschliche Natur auch auf Aggression, Gegeneinander, Ellenbogen basiert? Warum ist es immer ein Gegeneinander? Das hat uns die Schule beigebracht. Die Evolutionstheorie sagt basically nichts anderes als jeder gegen jeden. Und der Stärkere, Kräftigere und im Zweifelsfall Aggressivere setzt sich durch. Ja, das kann man haben, dieses Bild von der Natur und im Verhältnis Mensch-Natur oder von der Natur als Ganzes. Man kann aber auch auf Basis der neuesten ökologischen, systemischen Systemforschung ganz neue Narrative entwickeln, nämlich die Natur ist nicht ein einziges Gegeneinander, sondern ein großes Miteinander. Und der Planet Erde als Ganzes ist ein Ökosystem in seiner Gänze. Und da braucht es jeden und jede. Und das Ganze funktioniert dadurch, dass ich nicht der eine gegen den anderen auflehnt oder überhöht, so wie der Mensch das getan hat. Und das ist, glaube ich, die Kernfrage oder vielleicht auch die Kernkrise, an der wir gerade zu knapsen haben. Man könnte sogar sagen, dass Klimawandel, Umweltverschmutzung, Biodiversitätsverlust alles Symptome sind für noch eine viel tiefer liegende Krise, nämlich eine Krise des Bewusstseins, dass wir Menschen uns so dermaßen entfremdet haben von der Natur, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, was ist denn meine Folge für die natürliche Umwelt, für die Meere, für die Wale, Delfine, Fische, Wölfe, Vögel, you name it. Ja. Ne? Und das wieder zurechtzurücken, dass wir uns als Menschen, als Teil eines großen Ganzen betrachten und entsprechend agieren, weil das, was wir den Meeren antun, um es jetzt wieder ein bisschen konkreter zu machen, sei es mit Plastikmüll oder Vergiftung, Einleitung von Schadstoffen und so weiter, das landet ja auf unseren Tellern. Ne? Das essen wir, du hast es angedeutet, mit den Fischen kriegen wir es auf unseren Teller. Alle Fische sind inzwischen mit Mikroplastik belastet. Also da haben wir genau das Szenario, nämlich Kreisläufe, in denen wir fest eingewoben sind, und das im Selbstverständnis des Menschen zu kultivieren und mit einem entsprechend neuen Respekt, Mitgefühl auch und letztlich Liebe, nicht nur einem gestrandeten Wal entgegenzublicken, sondern eben allem, was uns umgibt. Und das beinhaltet ganz bewusst auch eben unsere Menschen, unsere Mitmenschen. Und auf dieser Basis kann das dann eigentlich nicht mehr passieren, dass wir aufeinander losgehen, weil ein Wal gestrandet ist. Und der eine meint, ja, wir müssen den da jetzt rausholen, der andere nicht. Und die sich dann gegenseitig mit Knüppel auf den Kopf hauen. Die einen auf die anderen zumindest. Mhm. Das ist ja eben dann auch die Kernfrage. Ne? Was ist da eigentlich mit uns passiert? Und warum sind wir uns selber so fremd geworden und glauben, andere mies machen zu müssen, ihnen den Respekt zu entziehen oder Drohungen auszusprechen oder unflätig zu werden, nur weil er eine andere Meinung hat? Das hängt ja alles miteinander zusammen. Unser Umgang mit den Meeren hat ganz stark damit zu tun, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir uns selber betrachten, was wir für ein Selbstverständnis haben. Und das sind die tiefen Fragen, die es zu beantworten gibt. Und das kann ein Stück weit jeder nur für sich selber, aber man kann natürlich auch in den Austausch kommen, diskutieren und eben es nicht nur aushalten, sondern es zu kultivieren, die Akzeptanz für andere Meinungen, und es kultivieren, zu sagen, andere Lebewesen haben genauso ein Bleiberecht auf diesem Planeten und wir können nicht machen, was wir wollen. Und wenn wir ja. dahin in die Richtung geraten, dann ist das so eine Art, sind das Schritte in die richtige Richtung im Sinne eines Bewusstseinswandels, wie er heute auf der Erde dringlicher nicht sein könnte.
Ja, ich meine, die Menschheit, die Menschen machen ja schon, was sie wollen und schau, wo es uns hingetrieben hat. Ich habe doch noch eine allerletzte Frage, weil mich dein Buch im Hintergrund die ganze Zeit anlächelt. Mhm. Wir Wale. Kannst du noch über dein Buch sprechen und wie man vielleicht deinen Verein unterstützen kann?
Mhm. Sehr gerne.
Ich glaube, das wäre ein sehr schönes Ende.
Genau, der Titel des Buches lautet Wir Wale und da habe ich auf rund 400 Seiten so ziemlich alles zusammengeschrieben, was ich über Wale und Delfine weiß. Und ich bin noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe nämlich mich in die Position von Walen und Delfinen versetzt. Wie sieht die Welt aus durch die Augen von Delfinen und Walen? Wie schauen sie auf ihre Mitwelt? Sie sagen ganz bewusst nicht Umwelt, sondern Mitwelt. Wie fühlt sich ein Wal? Was kann er wahrnehmen? Wie ist er aufgehoben in seiner Gesellschaft? Und wie macht er Sinn aus dem, was ihn umgibt? Und wie geht er mit Erfahrungen um? Und natürlich auch Erfahrungen, die er mit den Menschen macht. Also wie sieht die Menschheit aus? Oder wie sehen die Menschen aus der Perspektive eines anderen mitdenkenden und bewussten Wesens? In dem Fall die Wale und Delfine. Das ist die Grundfrage, die mich angetrieben hat, dieses Buch zu schreiben, und da kommen halt verschiedene Walarten zur Sprache und die erzählen aus ihrer Sicht, wie sie leben, lieben, lernen, so der Untertitel des Buches, genau diese Fragen, ne? Wie sind die Traditionen und Kulturen von Delfinen gestrickt, wie sieht das mit dem Bewusstsein aus, welche Denkfähigkeiten haben sie, wie kooperieren sie miteinander, wie bringen sie sich Dinge bei, wie wird Wissen weitergegeben und wie gehen sie mit uns Menschen um, mit dem Lärm, mit dem ganzen Dreck, mit den ganzen vielen Booten und. Also das ist letztlich der Blick auf die Welt der Wale, aber auch der Blick auf die Welt des Menschen durch die Augen der Wale. Und das finde ich ein ganz, ganz interessantes Gedankenspiel. Ich habe mir das einfacher ja. vorgestellt, das in Buchform umzusetzen, aber es hat dann doch länger gedauert als gedacht, aber es hat funktioniert, glaube ich. Und ja, den Verein könnte man einfach dadurch unterstützen, indem man dieses Buch kauft und liest, weil ein Teil der Einnahmen geht dann auch an den Verein. Aber man kann uns natürlich auch mit einer symbolischen Patenschaft für eine Wal- und Delfinart unterstützen. Man kann Mitglied werden, man kann Spenden leisten, man kann selber auch aktiv werden und sich schlau machen über unsere Social-Media-Kanäle oder die Website, der Möglichkeiten vieler, zum Meeresschützer zu werden. Das ist im Grunde unsere Hauptbotschaft. Ne? Du kannst etwas tun, jetzt, hier und heute, um den Meeren etwas Gutes zu tun. Und das ist weit einfacher, als man für gewöhnlich denkt. Und wie weit man es treiben will mit dem eigenen Engagement oder auch finanziellen Mitteln, die man anderen zur Verfügung stellen, die diese Arbeit quasi hauptberuflich machen. Wobei ich auch nochmal ganz deutlich sagen will, wir haben kaum bezahlte Kräfte. Wir haben zwei Leute, die mit dem Minijob Geld verdienen bei uns. Ansonsten sind alle Aktiven rein ehrenamtlich tätig. Das heißt, das meiste machen wir tatsächlich unentgeltlich. Genau, aber wer sich da schlau lesen will auf unserer Website, der merkt, glaube ich, ziemlich schnell, dass wir auch sehr gute Arbeit leisten seit Jahrzehnten, dass wir wissenschaftsbasiert sind und dass wir einigermaßen wissen, wovon wir reden und dementsprechend auch Tipps geben können, wie so ein Bewusstseinswandel aussehen kann und was der dann für Handlungsoptionen dann auch eröffnet.
Das ist doch ein schöner Kreislauf zum Anfang unseres Gesprächs. Für jeden, der mehr Wahl-Facts haben möchte, findet die in deinem Buch Wir Wale. Ja, dann sind wir jetzt schon am Ende. Vielen, vielen Dank, Fabian, für das wundervolle Gespräch.
Ja, hat mir total Spaß gemacht, so in die Tiefe zu gehen sozusagen. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ja, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Wellenbrecher ist eine Initiative von ECOP Dach und eine anerkannte UN-Ozean-Dekade-Aktivität. Produktion Annabel von Jakowski und Eva Räufer, Grafikdesign Spaghetti Shark, Musik Florentin Seifert, Schnitt und Management Annabel von Jakowski.